Markus Kapitel 9. Ist jetzt schon einige Wochen her, dass wir da waren. Ist, finde ich, ein spannender Text, den wir heute zusammen anschauen dürfen. Und ich würde sogar so weit gehen, hier rauszunehmen, dass der Herr uns hier den Schlüssel zum Erfolg gibt. Das erzeugt Aufmerksamkeit, oder? Das hätte man gern. Erfolg will jeder. Wenn wir erfolgreich sind, dann geht es uns gut. Dann können wir mit gutem Gewissen zum nächsten Klassentreffen gehen. Erfolg sucht jeder. Aber den Schlüssel, den Erfolg, den der Herr verspricht, es ist eben nicht der Erfolg in der Welt, sondern der in seinem Reich. Und möglicherweise könnten wir im ersten Moment enttäuscht sein von dem, was er uns an Erfolg verspricht. Es ist nämlich der Erfolg, den er hatte. Ja, und der Schlüssel zu seinem Erfolg, den nehme ich jetzt vorweg, bevor ich den ganzen Abschnitt lese. Habe ich schon gesagt, wo wir sind? Wir sind in Markus 9. Und ich lese kurz aus Vers 35. Und ich habe jetzt einfach mal, als er sagt, wenn jemand der Erste sein will. Das habe ich jetzt einfach mal umschrieben mit erfolgreich sein. Ist vielleicht nicht ganz wissenschaftlich präzise definiert, aber ich glaube, darunter können wir uns ein bisschen mehr vorstellen, als darunter der Erste zu sein. Also, wenn jemand erfolgreich sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ja, das ist der Schlüssel zum Erfolg im Reich des Herrn. Vielleicht nicht den Erfolg, den man sich zuerst wünscht, aber der, der am Ende zählt. Darum geht's heute. Darum geht es heute in dem Abschnitt. Und zwar beginnt tue ich schon in Vers 30, Markus 9, die Verse 30 bis 41. Und der Herr wird uns in verschiedenen Facetten darüber belehren, ja, was Erfolg ist und wie wir erfolgreich sein können, auf seine Art. Ich werde es nicht alles gleich ganz vorlesen, sondern Abschnitt für Abschnitt. Und zwar fange ich jetzt an, zuerst die Verse 30 bis 32 vorzulesen. Markus 9, 30 bis 32. Dort lesen wir. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Dieser Text gibt, ja, oder fügt sich wieder daran an, wo wir gerade sind im Leben des Herrn. Wir sind schon sehr weit vorangeschritten, auch wenn wir erst in der Mitte des Evangeliums sind. Ja, das letzte halbe Jahr etwa hat angebrochen. Und seit einigen, ja, seit Kapitel, Ende Kapitel 8, ist er dabei, seinen Jüngern beizubringen, dass das, was sie erwarten, was passieren wird, so erstmal anders kommen wird. Dass er jetzt nicht als nächstes der König wird, sondern dass er leiden und sterben wird. Und wir hatten schon das in einem anderen Text gesehen und so auch hier, das nehmen die Jünger nicht an. Das können sie nicht aufnehmen. Das passt viel zu wenig in ihre Erwartungen und auch in ihr Weltbild. Das geht nicht in ihren Kopf rein, dass Jesus jetzt sterben soll. Sie haben die feste Erwartung, nein, soll doch jetzt der versprochene König werden. Und dementsprechend verstehen sie es nicht. Und das, obwohl Jesus eigentlich so deutlich redet, wie er irgendwie reden könnte. Er sagt, Vers 31, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Klarer geht es eigentlich nicht. Ausgeliefert, ja, entweder denkt man an Judas, der ihn ja verraten hat, aber vielleicht ist es noch besser, und ich denke es, es so zu verstehen, dass Gott ihn in die Hände der Menschen ausliefern wird. Er wird ihn ausliefern, in die Hände der Menschen übergeben, ihn nicht beschützen und sie werden mit ihm tun können, was sie wollen und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das geht nicht in den Kopf der Jünger. Das können sie einfach nicht einordnen und verarbeiten. Und deshalb heißt es, sie verstehen es nicht. Entweder weil sie es einfach verdrängen, weil sie sich dagegen wehren, gegen den Gedanken innerlich, oder sie versuchen es vielleicht symbolisch einzuordnen, weil das einfach nicht sein kann. Aber sie fürchten sich auch, ihn zu fragen. Und ein Autor hat, fand ich, gut geschrieben, es ist gut getroffen, wenn er sagt, sie verstanden genug, um sich zu fürchten, nach mehr Erklärung zu fragen. Ich denke, das ist der Grund. Sie wollen darüber nicht mehr wissen. Sie fürchten sich vor noch mehr Information. Sie verstehen, können das Bisherige nicht einordnen, aber wollen es irgendwo auch gar nicht. Das, denke ich, ist der Grund, dass sie sich fürchten. Ja. Sie können das nicht einordnen. Für sie ist das, was er ihnen sagt, die größte Katastrophe, die sie sich vorstellen könnten. Man könnte es auch anders sagen, das größte Versagen, der größte Misserfolg. Denn ihr Plan war ja, dass er der König wird und wenn er stirbt, dann ist doch alles zunichte, alles kaputt. Aber wir dürfen wissen, heute in der Rückschau und danach die Apostel auch, das stimmt nicht. Sein Tod am Kreuz war der größte Erfolg des Herrn. Der größte Grund, für den er in Ewigkeit Ruhm und Ehre bekommen wird. Sein Tod am Kreuz war sein größter Erfolg. Die Jünger konnten das noch nicht einordnen, denn sie konnten allgemein auch noch nicht das Evangelium ganz verstehen. Sie hatten definitiv ein Bewusstsein von Sünde. Aber dass sie so radikal von Gott getrennt sind, dass es eine so radikale Art braucht, sie zu erretten, das konnten sie noch nicht zu diesem Zeitpunkt verstehen. Ich möchte ein paar Verse vorlesen aus dem Epheserbrief dazu, dass wir das wirklich vor Augen haben, was es bedeutet, dass Jesus sterben musste. Epheser 2, ich lese mal die Verse 1 bis 3. Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch, also es fängt ein bisschen mitten im Satz an, aber der Satz ist zu lang, um ganz am Anfang anzufangen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Ja, das ist die radikale und schreckliche Beschreibung der Bibel, der Welt und der Menschheit. Ich meine, wir lesen ja Dinge wie, obwohl sie noch am Leben waren, waren sie eigentlich tot. Tot in Übertretungen und Sünden. Jeder, auch jeder von uns. Sie lebten darin nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Auch eine krasse Aussage, denn der Fürst, der in der Luft herrscht, das ist eine Umschreibung für den Teufel. Und sagt die Bibel hier, dass jeder Mensch geistlich tot ist und so lebt, wie es der Teufel am liebsten hat. Wirkt gar nicht so, oder? Wirkt erstmal nicht so. Aber der Grund, den finden wir die genauere Beschreibung dann in Vers 3. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Das ist der Grundinhalt eines Lebens, das von Gott getrennt ist und eigentlich dem Teufel in die Karten spielt. Und das klingt gar nicht so. Ich meine, eigentlich, was es hier bedeutet, heißt einfach nur, wir alle lebten so und taten, was wir wollten. Wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. Wir wollten glücklich, zufrieden, erfolgreich sein und taten, was wir wollten. Und das Problem entsteht eben dann, wenn das, was ich will, mit dem kollidiert, was Gott will. Und dann stellt sich die Frage, was will ich nun? Will ich meinem Gott, meinem Schöpfer, dem ich alles zu verdanken habe, Ehre und Dank bringen, indem ich ihm jetzt gehorche und meinen Willen zurückstelle? Oder will ich, was ich will? Meine Freude, meinen Erfolg, meine Zufriedenheit. Und das Wort sagt uns hier, dass darin unser Tod besteht, unser geistlicher Tod, dass wir eben lieber tun, was wir wollen, als Gott zu ehren. Und das wirkt so normal, aber das heißt es auch hier. Wie auch die anderen. Das ist das Übliche. Das ist der übliche Zustand eines jeden Menschen. Das Normale. Und damit ist aber auch das Normale und Übliche, dass jeder Mensch für Gott quasi tot ist und auf dem Weg in die Verdammnis ist. Das ist radikal, radikal schrecklich. Aber deshalb braucht es auch eine radikale Errettung. Und diese radikale Errettung ist das, was wir vorher gelesen haben, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, allerdings nicht um zu herrschen, sondern um zu sterben. Denn es gab keine Menschheit, über die er hätte herrschen können. Gott kann nicht über eine Bande von Sündern, die nur tun, was sie wollen, herrschen. Nein, er will über eine Menschheit herrschen, die ihn über alles liebt und ihn ehrt. Und die musste er sich erstmal erkaufen. Und das tat er, indem er starb für unsere Schuld. Und nun das jedem anbietet. Das ist das Ziel der jetzigen Zeit. Jedem soll angeboten werden, Vergebung zu bekommen und von einem Kind des Todes zu einem Kind Gottes zu werden. Und einmal wird der Herr Jesus wiederkommen. Und dann wird er eine Menschheit haben. Und dazu wird jeder gehören, der das im Glauben angenommen hat. Und damit ist das, und das ist der größte Erfolg des Herrn Jesus, wenn man das so sagen will. Dass er sich hingegeben und erniedrigt hat, sein Erlösungswerk, dafür wird jeder Gläubige ihn ewig preisen, ihm ewig danken. Und natürlich ist damit die größte Frage, die sich in diesem Leben stellt, nehme ich dieses Evangelium an? Bin ich bereit, meinen verlorenen Zustand zu akzeptieren und dann aber auch zu akzeptieren, ja, und ich glaube, dass Jesus für mich starb am Kreuz. Das ist das Wichtigste von allem. Denn nur wer das im Glauben akzeptiert, sagt uns die Bibel, der bekommt diese Vergebung und der wird in dieses Reich eingehen. Wer es nicht tut, der ist weiter auf dem Weg ins Verderben. Dementsprechend heißt es in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der Glaube ist der Schlüssel, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja. Das ist die großartigste Botschaft der Bibel, die großartigste Botschaft überhaupt. Es ist die wichtigste Frage in diesem Leben, ob ich daran glaube. Und es ist auch der größte Erfolg des Herrn Jesus. Aber diese Botschaft ist nicht nur dafür da, um uns in den Himmel zu bringen. Nicht nur. Sondern wenn das der größte Erfolg des Herrn Jesus war, dann muss das unsere Sicht von Erfolg radikal umkehren. Unsere gesamte Sicht auf das Leben und auch auf das, was wir erstreben, was wir als Erfolg sehen. Und darum geht es jetzt im weiteren Text in Markus. Also schlag das bitte wieder mit mir auf, Markus 9. Die Jünger können noch nicht akzeptieren, dass Jesus überhaupt sterben wird. Dementsprechend haben sie auch noch nicht die Einstellung verinnerlicht, die sich daraus ergibt. Die Einstellung zum Leben, die Einstellung zu Erfolg. Ich meine, für uns ist es weitaus einfacher zu akzeptieren, dass der Herr Jesus gestorben ist. Aber das ist jetzt die Frage, die sich an uns stellt. Haben wir unsere Einstellung auf das Leben, unsere Einstellung auf Erfolg, dem Evangelium angepasst? Und das lehrt der Herr uns jetzt. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wahre Erfolg im Reich Gottes. Ich lese die Verse 33 bis 35. Markus 9, 33 bis 35. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Nun, Jesus und seine Jünger waren jetzt quer durch Galiläa unterwegs, allerdings möglichst im Verborgenen, das hatten wir davor gesehen in Vers 30. Er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, erst nach Monaten das erste Mal wieder in der Heimat in Kapernaum. Auch im Verborgenen. Und unterwegs, ja, es war ein langer Fußmarsch, sie waren davor ganz im Norden von Galiläa und sind jetzt zu Fuß wieder am See Genezareth angelangt. Und unterwegs hatten die Jünger etwas miteinander diskutiert. Nämlich, wie es hier heißt, wer der Größte unter ihnen sei. Die Evangelien berichten uns von mindestens 3 solchen Diskussionen der Jünger. Wahrscheinlich waren es weitaus mehr. Und ja, manchmal fragt man sich, warum diskutieren erwachsene Männer offen über sowas? Ja, das klingt doch eher angemessen für Drittklässler. Nun, es gibt eine sehr, ich denke, es ist die richtige Sichtweise, wie wir uns das vorstellen müssen, wie das zustande gekommen ist. Und die speist sich vor allem daraus, dass es eine Stelle gibt, in denen die auch zu einer solchen Auseinandersetzung führt, dass Johannes und Jakobus einmal mit ihrer Mutter sogar zu Jesus kommen und ihn bitten, dass sie doch einmal die höchsten Plätze in seinem Reich haben dürfen. Und das zeigt uns etwas darüber, was in den Gedanken der Jünger vor sich ging. Die Jünger hatten wirklich eine ganz konkrete Naherwartung. Sie hatten wirklich die ganz konkrete Erwartung, bald wird Jesus König sein und wir werden mit ihm herrschen. Und bestimmt haben sie in all diesen Zeiten, die sie mit Jesus unterwegs waren, die auch nicht immer so einfach waren, oftmals darin Trost gesucht und darüber, ja, das bewegt, darüber fantasiert, wie das wohl werden wird. Wenn sie einmal mit Jesus herrschen. Ja. Vielleicht auf diesem langen Weg durch die Wüste, durch Galiläa, mittags um 12, es war heiß, hat irgendeiner gesagt, oh, jetzt sind wir hier noch zu Fuß durch die Wüste unterwegs, aber bald, da fahren wir den gleichen Weg mit goldenen Wagen wieder zurück. Sie haben darüber fantasiert. Ist der in sich gar nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass das immer wieder in Wetteifern ausgeartet ist. Ja, dass sie sich dann auch gefragt haben, ja, wer wird denn von uns einmal der Größere? Wer wird einmal den Posten haben und wer wird der Chef von den anderen sein? Wer ist der Größte? Und Jesus, wahrscheinlich haben sie das gemacht, als Jesus nicht dabei war. Das Problem ist, er weiß immer alles, weil er Gott ist. Und deshalb kann er sie hier fragen, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Und sie merken, okay, das war nicht so toll. Ja? Deshalb schweigen sie. Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Ja. Sie sagen es nicht, aber er weiß es, deshalb ruft er nun zu einer Lehrstunde zusammen. Ja, er, wie ein Rabbi, er setzt sich jetzt, ruft alle zusammen und sagt damit so, jetzt habe ich euch was zu verkünden. Und jetzt kommt genau das, was ich am Anfang schon vorgelesen habe. Er rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ja, das ist sein Standard für Größe oder für Erfolg in seinem Reich. Du willst ein guter Christ sein, das ist der Weg dahin. Denken wir ein bisschen näher darüber nach, was das jetzt genau heißt. Zuerst mal ist gar nicht unwichtig, sich zu vergegenwärtigen. Er sagt nicht, hört auf, der Erste sein zu wollen. Hört auf, Erfolg haben zu wollen. Hört auf, ein guter Christ sein zu wollen. Er gibt dir keine Ermahnung zur Mittelmäßigkeit. Demut bedeutet nicht zu sagen, ja, ich muss ja nicht der vorbildlichste Christ sein und es reicht mir auch, ein mittelmäßiger Angestellter zu sein. Nein, es ist schon gut, nach Höherem zu streben. Die Frage ist, nach was strebe ich? Wie stelle ich es mir vor, groß, erfolgreich zu sein? Ja, wie stellt man sich es normalerweise, als normaler Mensch von Natur aus, als Mensch in unserem Umfeld vor, groß zu sein? Woraus besteht Erfolg? Ich habe ein bisschen Gedanken gemacht und mit Erfolg verbinden wir doch meistens Dinge wie, dass damit auch Ehre mitkommt, oder? Erfolg beinhaltet, wenn ich erfolgreich sein will, dann will ich auch irgendwo geehrt werden. Und das steckt doch in jedem Menschen. Ja? Keiner will von anderen verachtet werden, jeder will eigentlich geehrt werden. Und von Erfolg, vom Großsein versprechen wir uns das. Es steckt auch in jedem von uns der Wunsch, dass die Dinge so laufen, wie wir das wollen, oder? Dass mein Wille geschieht. Dass ich dir sagen kann, was du zu tun hast. Und nicht, dass du mir sagen kannst, was ich zu tun habe. Ich habe es mir mit Befehlsgewalt beschrieben, auch wenn das ein bisschen, ja, blumiges Wort ist. Dann, ja, mit Erfolg, und man kann sich natürlich auch zum Beispiel einen Firmenchef und dergleichen vorstellen. Also wenn ich Erfolg habe, dann verbinde ich auch Rechte und Vorrechte damit, oder? Bei uns hatten die obersten Chefs immer ihre eigenen Parkplätze direkt auf dem Werksgelände. Ja, mussten nicht mal ins Parkhaus fahren. Vorrechte. Und zuletzt natürlich Macht. Ja? Nicht, dass niemand will, dass jemand anderes Macht über einen selber hat, sondern ich will Macht haben, mit dir zu tun, was ich will. All das würde ich jetzt einfach mal als Aspekte davon beschreiben, was es normalerweise bedeutet, groß sein zu wollen. Was irgendwo damit einhergeht. So, aber der Maßstab des Herrn ist jetzt, überleg dir, was für dich in der Welt groß sein bedeutet und jetzt dreh das genau um. Wenn du der Erste sein willst, dann sei der Letzte. Das ist der Erste in meinem Reich. Der am besten verkraftet, keine Ehre zu bekommen. Der gern bereit ist, ehrenvolle Aufgaben abzugeben, gern bereit ist, Dinge zu tun, die kaum Ehre oder sogar Schande mit sich bringen. Oder? Das macht uns groß im Reich des Herrn. Der es gut verkraftet, wenn es nicht nach seiner eigenen Nase geht, sondern der gern bereit ist, es so zu tun, wie es der andere möchte. Und der es gut verkraftet, nicht nur seine Vorrechte, sondern auch seine vermeintlichen Rechte abzugeben. Der gern bereit ist zu verkraften, wenn die eigenen Rechte einem nicht gewährt werden. Und zuletzt, der es gut verkraftet, nicht selbst Macht zu haben, sondern sogar fähig ist, obwohl er sich wehren könnte, es nicht zu tun. Und warum ist das der neue Maßstab für Größe und Erfolg? Nun, weil der Herr Jesus genau das getan hat, oder? Er hat alle Ehre verdient und war bereit, alle Ehre abzugeben. Er hätte das Recht, jedem zu befehlen, was er zu tun hat, aber er wurde Mensch und ordnete sich Menschen unter, die er gemacht hat. Er hat das größte Unrecht an sich geschehen lassen. Und er war, als er gefangen genommen wurde zu Petrus, hätte ich nicht die Macht, mir zu helfen, die Macht, Tausende von Engeln zu rufen, dass sie mich beschützen? Ja, die hätte er, aber er hat sie nicht wahrgenommen. Er war bereit, all das abzugeben. Und das wurde zu seinem größten Erfolg. Und deshalb ist in seinem Reich auch das der Maßstab für Größe, für Erfolg. So zu werden wie der König des Reiches, indem man sich ganz erniedrigt, unter allen Füße wäscht, Ehre abtritt, Befehlsgewalt abtritt. Das ist Größe und Erfolg im Reich Gottes. Das ist der Schlüssel dazu. Damit hat der Herr uns eine einschlägige Definition gegeben, was es heißt, groß zu sein, erfolgreich zu sein. Aber er bleibt hier nicht stehen. Und das führt uns auch wieder zum nächsten Punkt, denn er gibt nun noch eine Anschauungslektion hinterher. Ich lese dazu die Verse 36 bis 37. Also er saß, setzte sich erst hin, belehrte die Jünger kurz, stand dann wieder auf und dann lesen wir, und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ich habe mir das überschrieben mit erfolgreicher Umgang mit Geschwistern. Ich könnte auch sagen, allgemein mit dem Nächsten. Ja, was macht er hier? Oder vielleicht erstmal die Frage, wo kommt dieses Kind her? Ja, er, sie sind ja eigentlich, sie hatten ja beabsichtigt, unerkannt zu bleiben. Deshalb wäre es jetzt unwahrscheinlich, dass hier einfach wieder zig Menschen drumherum waren. Aber es ist sehr gut möglich. Ich meine, sie sind nach langer Zeit wieder in Kapernaum, der Heimatstadt vieler Jünger. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass teilweise die Familien dieser Jünger anwesend waren. Und manche gehen auch davon aus, dass sie sich üblicherweise im Haus von Petrus getroffen hätten. Und dann wäre es sehr naheliegend, dass das ein Kind von Petrus wäre. Ist natürlich etwas, ja, Gedankenspielerei, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es eben auch ein bekanntes Kind war und nicht irgendeins, das der Herr sich jetzt einfach mal nimmt und auf den Arm nimmt. Jedenfalls, dort ist dieses Kind, er nimmt es in den Arm, wie wir hier lesen, und stellt es mitten unter die Jünger und sagt, wer ein solches Kind in meinem Arm aufnimmt, der nimmt mich auf. So, warum ein Kind? Das ist, ich denke, die zentrale Frage in diesem Punkt hier. Und hier ist es wichtig zu sehen, dass diese damalige Gesellschaft, die war noch mehr als untere, geprägt von Rangdenken. Ja. Mein gesellschaftlicher Rang definiert mich. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe irgendwie das Empfinden, heutzutage ist das etwas weniger, allerdings nicht, weil wir alle demütiger geworden sind, sondern weil man es noch weniger akzeptieren kann, wenn einer über mir steht. Deshalb hat man das Ziel, alle auf die gleiche Ebene zu ziehen. Aber nur weil wir auf der gleichen Ebene sind, bin ich noch nicht bereit, mich dir unterzuordnen. Und das ist eigentlich der biblische Maßstab. Aber warum ein Kind? Kinder waren einfach die unterste Stufe im Rangdenken. Kinder waren abhängig, Kinder hatten noch keinen Beitrag zur Gesellschaft, Kinder konnten sich nicht wehren, Kinder waren ganz unten. Wenn ich ein Erwachsener war, dann stand ich über Kindern. Und somit hatten die Kinder auch kein Recht auf einen ehrenvollen Umgang, sondern sie mussten mich ehren. Und Jesus sagt hier also, wenn du dich zum Letzten machst, dann bedeutet das für dich, dass du dich also überleg dir, wer in deiner Rangfolge der Gesellschaft ganz unten ist und unter die erniedrige dich. Er sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Aufnehmen, man denkt zuerst an Gastfreundschaft, auch zu Recht. Aber es kann auch weitergefasst werden und einfach beschreiben, wie ich einer Person begegne. Auf eine respektvolle oder respektlose Art. Und er gibt hier eben den Maßstab, erstens im Namen Jesu, das heißt einfach im Endeffekt, ich tue das für Jesus. Wir sollen auch die Kleinsten bereit sein, in seinem Namen aufzunehmen. Und wer das tut, oder sagen wir es anders, so wie du dich diesem Kind gegenüber verhältst, das rechnet er dir dann an, als hättest du dich so ihm gegenüber verhalten. Und das erinnert natürlich an eine Stelle aus Matthäus 25. Matthäus 25, ab Vers 34. Dort wird beschrieben, wie es sein wird, wenn der Herr einmal wiedergekehrt ist und die Menschen, die noch auf der Erde leben, richtet. Und dann wird er sagen, Matthäus 25, Vers 34, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereit ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist, und ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt, ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidigt. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, was sehen wir hier? Zum einen natürlich, dass der Fokus hier auf den Brüdern liegt, also auf den Gläubigen, auf den Nachfolgern Christi. Aber eben auch der Umgang mit ihnen, ja, den nimmt der Herr an, als würde man so mit ihm umgehen. Und er wird das gleich nur ins Negative verkehren und die anklagen, die diese Leute eben nicht angenommen haben. Und in unserem Kapitel könnte man fast sagen, setzt er noch einen drauf und sagt, nicht allgemein einfach nur meine Jünger, die niedrigsten Menschen, die niedrigsten von meinen Jüngern, die du ganz unten einordnen würdest, wie du die behandelst, das sehe ich so an, als würde so ich behandelt werden. Und das heißt doch im Endeffekt, ich muss die ganz unten auf der Rangliste so behandeln, wie der ganz oben thront, wie Jesus selbst. Und wenn ich das tue, dann mache ich mich doch zum Letzten, oder? Nur ist jetzt die Frage, wer ist für dich ganz unten? Diese Rangfolge ist sowieso nicht richtig. Es hat mal jemand gesagt, der Boden vor dem Kreuz ist eben. Spätestens durch das Kreuz sind wir alle auf einer Stufe. Alle Geschöpfe, alle Sünder und als Christen alle gleichermaßen erlöst. Keiner besser als der andere, keiner hat Recht, auf den anderen herabzusehen. Jetzt ist es aber so, dass dieses natürliche Rangdenken trotzdem irgendwo in jedem Sünder drinsteckt. Und damit einher kommt die Gefahr, dass ich auf andere herabschaue. Dass ich doch den Drang habe, gewisse Menschen verächtlich zu behandeln. Und andere nochmal einen Ticken verächtlicher. Und deshalb ist eben an uns die Frage, wer ist für mich, wer ist für dich, welche Personen sind in deinem Leben, da muss ich jetzt jeder selber fragen, wo du gefährdet bist, auf sie herabzuschauen, sie verächtlich zu behandeln. Das können Kinder sein, das können aber auch andere sein. Das können sozial Schwache sein, das können Migranten sein. Das können Geschwister sein, die mit Sünden kämpfen, mit denen du nicht mehr kämpfst. Auf wen bist du versucht herabzuschauen? Und genau bei denen, sagt der Herr, unter die demütige dich und behandle sie, als wäre es ich. Dann machst du dich zum Letzten. Zum Letzten aller. Damit wäre die Belehrung des Herrn eigentlich zu Ende, aber nun schaltet sich noch ein Jünger ein, nämlich Johannes. Ich bin überzeugt, dass das wirklich im Rahmen derselben, was jetzt folgt, derselben Unterredung stattfand, und ich möchte es einmal vorlesen, die Verse 38 bis 41. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ja, Die Jünger hören Jesus gut zu und scheinbar denken sie mit. Und Johannes scheint bei diesem Vortrag des Herrn eine Begebenheit in den Sinn gekommen zu sein. Und im Nachhinein scheint ihm irgendwie zu dämmern, dass sein Verhalten damals nicht ganz übereingestimmt hat mit dem, was Jesus gerade gesagt hat. Wir wissen nicht genau, wann das passiert ist. Es wäre aber gut möglich, dass es passiert ist, als Jesus die Jünger in Zweierteams losgeschickt hat, dass sie selber predigen und Wunder tun sollen. Und nun war es vielleicht so, dass Johannes und Jakobus in eine Stadt kamen, um dort im Namen des Herrn zu predigen und Wunder zu tun, und auf einmal war da ein anderer, der das tut. Auf einmal war da ein anderer, der auch im Namen von Jesus Dämonen austreibt. Und im Bewusstsein ihrer vollen apostolischen Autorität gingen sie hin und sagten ihm, er soll damit aufhören. Wir wissen kaum etwas über diesen Mann. Das Einzige, was wir wissen, ist aus diesem Text, er tat Wunder, Dämonenaustreibung in diesem Fall. Er berief sich auf den Namen von Jesus und er war kein Teil der Gruppe, die mit Jesus unterwegs war. Das ist alles, was wir über ihn wissen. Und natürlich gerade dieser Punkt, dass er nicht mit Jesus und ihrer Gruppe unterwegs war, das störte die Jünger. Wir sehen hier auch, wie er immer wieder sagt, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben und wir werden es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Und damit wird schon so ein bisschen der Punkt gegeben, wo hier das Problem ist. Und dieser Text spricht jetzt natürlich in ein sensibles Thema. Das sensible Thema des Kampfes um die Wahrheit oder auch der Absonderung, wie wir das nennen können. Und natürlich hebt dieser Text nicht all die vielen Stellen auf, wo der Herr selbst und die Apostel uns ermahnen, die Wahrheit zu bewahren und sich auch gegebenenfalls abzusondern, wo nötig. Das wird von diesem Text hier nicht aufgehoben. Und doch spricht es hinein. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal genannt, erfolgreicher Kampf um die Wahrheit. Kann man das so sagen? Ja. Denn, was war das Problem der Apostel mit diesem Mann? Wenn wir sie gefragt hätten, dann hätten sie doch gewiss gesagt, ja, dieser Mann, er folgt Jesus nicht nach, er verunehrt ihn doch durch dieses Handeln. So einer darf doch nicht im Namen von Jesus handeln. Sie wären sich definitiv damals sicher gewesen, allein um der Ehre des Herrn willen zu handeln. Aber der Herr offenbart hier, das stimmte nicht. Es hatten sich eigene persönliche Interessen in den Eifer um die Wahrheit und den Eifer für den Herrn gemischt. Und das ist eine Gefahr. Und die spricht dieser Text hier an. Ich möchte einmal durchgehen, der Herr gibt drei Gründe, warum sie ihm nicht hätten wehren sollen. Und das ist natürlich auch zu bedenken. Er sagt in erster Linie jetzt erstmal nur, sie sollen sich ihm nicht in den Weg stellen. Sie sollen nicht anfangen, ihn zu bekämpfen. Wir wissen nicht mehr über diesen Mann. Wir wissen nicht, es könnte auch wirklich einfach ein sündiger Fehler gewesen sein, dass er Jesus nicht in dieser Gruppe nachfolgte. Es könnte auch sein, dass es in seinem Fall in Ordnung war, weshalb auch immer. Aber definitiv war es falsch, ihm zu wehren. Und wir finden drei Gründe, die der Herr alle mit einem Denn einleitet. Ja? Das könnte man sich hier unterstreichen. Denn, denn, denn. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Hier wird ein Krux der Sache deutlich. Dieser Mann versuchte nicht nur ein Wunder zu tun, dieser Mann tat ein Wunder. Und ein Wunder, das kann ich nicht aus mir tun, das konnte dieser Mann nur tun, weil Gott sich zu ihm gestellt hat, oder? Letztlich tut immer Gott das Wunder, auch bei den Aposteln. Und die Tatsache, dass es funktioniert hat, zeigt, okay, das kann nicht so verkehrt sein. Nun ist das natürlich ein Grundsatz, wenn ich den jetzt einfach so für sich genommen aufstelle, dann kann der sehr gefährlich werden. Und ja, auch heute laufen viele rum, die behaupten, Wunder im Namen des Herrn zu tun. Ich habe noch von keinem gehört, der Wunder wie der Apostel tun konnte und ich erwarte auch nicht, von ihm zu hören. Damals war es natürlich Heilszeit entsprechend zu erwarten, solche Art von Wunder. Der weitere Grundsatz könnte dann eher gefasst werden, einfach hier ist ein Mann, der bekennt sich zu Christus und Gott segnet seine Arbeit. Das sollte mir einfach schon mal ein Grund sein, meine Bedenken zu überdenken. Er sagt, niemand, der das tut, wird mich bald darauf schmähen können. Das gibt natürlich auch noch einen weiteren Grundsatz, nämlich er sagt damit, worauf kommt es eigentlich an? Es kommt erst in erster Linie darauf an, ehrt oder schmäht diese Person Christus mit dem, was sie sagt und tut. Nicht, gehört diese Person zu meiner Gruppe. Und das ist natürlich der Punkt, der hier hauptsächlich im Zentrum steht. Ja? Es haben sich viele Gruppen entwickelt über die Zeit der Christenheit und viele Trennungen waren zu Recht und manche auch nicht. Und manchmal sind Trennungen vielleicht aus gewissen Gründen unausweichlich, obwohl beide Geschwister sind. Ja, also ein Thema, das mir da immer wieder kommt, ist das Thema der Kindertaufe. Ja. Ja, es gibt wahrhaft viele sehr vorbildliche Menschen, Geschwister, die das glauben, das praktizieren. Die kommen deshalb trotzdem in den Himmel. Aber es wird, glaube ich, schwierig, zusammen eine Kirche aufrechtzuerhalten mit beiden Systemen, Erwachsenen- und Kindertaufe, als Beispiel. Interessanterweise, ich habe eine Predigt über diesen Text auch gehört von Sproul. Wer den kennt, weiß, dass er ein sehr treuer Mann ist, der zur Wahrheit steht, aber leider auch die Kindertaufe für wahr hält. Und er hat dann auch dieses Beispiel genommen und hat dann auch gesagt, das wäre so ein Thema. Und klar ist, eins ist richtig, das andere ist falsch. Und sagt dann noch so lachend, und wir wissen natürlich, was richtig ist. Und ich dachte mir nur, nein. Aber hier sehen wir das Problem. Es ist ein vorbildlicher Mann und doch sollen wir deshalb echte Unterschiede nicht einfach ignorieren. Aber es wäre falsch, ihn deshalb als einen Verlorenen zu deklarieren. Also, das Erste denn, das Zweite denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Auch eine sehr tolerante Aussage, muss man sagen. Aber interessant ist, dass Jesus in Matthäus 12 das genaue Gegenteil sagt. In Matthäus 12, Vers 30. Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Was machen wir jetzt? Jesus sagt einmal das eine und dann das andere. Wir müssen es vom Zusammenhang her verstehen. In Matthäus 12 geht es darum, dass hier die Frage im Raum steht, ist Jesus wirklich von Gott gesandt? Wirklich der Sohn Gottes? Oder ist er ein Lügner und Betrüger? Und Jesus sagt, in dieser Frage gibt es keinen neutralen Boden. Du musst dich entscheiden. Entweder du bist für mich oder gegen mich. Du kannst dich nicht hinstellen und einfach sagen, ich weiß nicht, kann alles sein. Es verlangt eine Entscheidung. Und hier geht es natürlich um die Errettung. Ja? Die Grundfrage, glaube ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht? Hier gibt es keinen neutralen Boden. Entweder ich bin für ihn oder gegen ihn. Aber hier geht es um jemand anderes. Hier geht es um jemand, der bekennt sich zu Jesus. Und der allem Anschein nach wirklich zu Jesus gehört. Eine Person, bei der davon auszugehen ist, dass sie ein Bruder ist. Und unter solchen sollten wir keine Feinde finden. Auch wenn sie zu einer anderen Gruppe gehören. Wer unter solchen nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und dann Vers 41. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ja, das dritte denn. Und der Herr sagt hier, auch den geringsten Dienst, der wirklich in meinem Namen getan wird. Weil, er sagt hier, wenn euch einer einen Dienst erweist, weil ihr meine Jünger seid, ja, dann tut man das ja um seinetwillen. Es spricht speziell in den Kontext der Verfolgung. Ja, wer bereit ist, den Verfolgten des Herrn zu helfen, weil sie Verfolgte des Herrn sind. Also nicht vom Herrn verfolgt, sondern wegen dem Namen des Herrn verfolgt. Und das eben um des Herrn willen tut, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Das heißt, wer auch den geringsten Dienst wirklich im Namen des Herrn tut, wirklich im Namen des Herrn, den wird der Herr auch belohnen. Auch wenn es der geringste Dienst ist. Und das trifft eben auch auf diesen Mann zu. Vielleicht hat er wirklich Fehler gemacht. Vielleicht war er in der falschen Gruppe. In der Gruppe, die zwar irgendwo an Jesus glaubte, aber nicht bereit war, ihm so vollumfänglich nachzufolgen. Wie er eigentlich sollte. Ist nicht richtig. Sollte auch angesprochen werden. Aber wenn er trotzdem im Namen des Herrn zu seiner Ehre für ihn etwas tut, dann wird ihm auch dafür der Lohn nicht ausbleiben. Das verachtet der Herr nicht und das sollten dann deshalb auch wir nicht verachten. Um es nochmal auf das Hauptthema zurückzuführen, es geht im Grunde darum, ja, wir müssen für die Wahrheit eintreten, für die Wahrheit kämpfen. Aus Liebe zum Herrn. Aber wir müssen auch achtsam sein, dass sich nicht menschlicher Stolz in diesen Kampf hineinmischt. Und hier muss sich einfach jeder selber überprüfen. Denn wie gesagt, jeder wird immer sagen, ich kämpfe um der Ehre des Herrn willen. Ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, ich sondere mich von ihnen ab, weil wir was Besseres sind. Und so muss sich eben jeder selbst hinterfragen, in diesem durchaus angebrachten und wichtigen Kampf mischen sich falsche Motive mit in mein Handeln hinein. Und dann bleibt mir nur noch zusammenzufassen. Der Schlüssel zum Erfolg, den der Herr hier nennt, ist, wer der Erste sein will, der sei der Letzte und aller Diener. Damit ist ein erfolgreicher Christ einer, der keine Ehre sucht, sich anderen fügen kann, auf Rechte verzichten kann, sich unterordnen kann. Das soll sich im Umgang mit dem Nächsten zeigen, indem ich auch den scheinbar geringsten Bruder die größte Wertschätzung entgegenbringe und auch im Kampf um die Wahrheit soll sich dieser das niederschlagen. Denn wenn ich der Letzte bin, wenn ich mich wirklich zum Letzten gemacht habe, dann kämpfe ich wirklich nur noch für die Wahrheit mit reinen Motiven. Und damit bin ich am Ende.